Ja, ich nehme mein Hörgerät raus, kann ich besser sprechen. Ja, wie immer grüße ich euch ganz herzlich. Ich habe heute die letzte Predigt bei euch vom Psalm 103. Und ich lese Psalm 103, Vers 8 bis 13. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewiglich Zorn halten. Er handelt nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. So hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über die, so ihn fürchten. So weit der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretung von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ja, wir reden ja viel von Existenzminimum. Ne, welche Mindestmenge Geld braucht ein Mensch? Ja, wie viel Kalorien muss man ja wenigstens zu sich nehmen? Und in unserer Zeit, was ist nötig an Sauerstoff? Ja, wie groß muss eine Wohnung für eine bestimmte Anzahl von Menschen sein? Tja, und Kleidung haben wir ja auch nötig. Ne, nicht das olle Zeug von gestern, nein, die schicken Klamotten von morgen. Auf der anderen Seite gibt es erschütternde Beweise dafür, mit wie wenig der Mensch leben oder besser gesagt dahin vegetieren kann. Und deshalb ist es lächerlich, wenn der Mensch von heute sagt, ohne Auto, ohne Fernsehen, ohne Handy, nee, heute haben wir ja schon Smartphone. Ohne Ferienreise kann ich nicht leben. Und Gott? Ja, Gott gehört für die meisten ja nicht zum Existenzminimum, sondern zum gehobenen Lebensstandard. Er ist Luxus für solche, die ihn mögen. Na ja, und welchen Luxus man sich ja leistet, ist das schließlich Geschmackssache. Die Bibel macht uns im Psalm 103 deutlich, dass die Barmherzigkeit und Gnade Gottes zum Existenzminimum gehört. Was braucht der Mensch zum Leben? Erstens Barmherzigkeit, zweitens Gnade. Barmherzigkeit, erster Punkt. Wir überziehen unser Konto. Ja, ich habe ja ganz bewusst, weil das ja aktuell ist, ne, je stärker man im Minus ist, umso größer ist das Sondervermögen. Ja, ist so heute so, ne? Wir hören oft die Frage, womit habe ich verdient, dass ich so viel Leid in meiner Familie erleben muss? Vielleicht sogar bei mir selbst. Was habe ich falsch gemacht, dass ich immer neue Krankheiten bekomme? Also wir finden diese Frage verständlich. Aber wann hat jemand von uns überlegt, womit habe ich das Gute verdient, das ich bekommen habe? Jahre als Eheleute, als Familie, das schöne Haus, die gute Wohnung, die Arbeitsstelle. Also ist das nicht unser gutes Recht? Nein, das ist es eben nicht. Ja, wenn Gott mit uns umginge, wie unser Verhalten es verdient, dann stünden wir voll unter sein Gericht. Denn wir haben das Recht verwirkt. Na, nach unserem Maßstäben ist ja Gott ungerecht. Steht er denn nicht wie ein Staatsanwalt oder die Polizei unter dem Zwang zur Verfolgung und Bestrafung des Unrechts? Ja, es ist in unserem Staat doch nicht beliebig für einen Staatsanwalt, ob er wegen eines Verbrechens Anklage erhebt oder nicht. Er muss es tun, weil die Gesetze es ihm vorschreiben. Und Gott? Gott schiebt auf. Er rechnet nicht prompt mit uns ab. Wir überziehen dauernd unser Konto und merken gar nicht, dass wir gar kein Kreditlimit haben. Gott weiß doch, dass von uns nichts zu erwarten ist. Die Sparkasse gibt Kredit, wenn wir unser Konto überziehen, weil sie weiß, die nächste Gehalts- oder Rentenzahlung kommt. Und was ja noch viel wichtiger für die Sparkasse ist, sie bekommt ja Zinsen, ne? Deshalb gestattet sie uns ja gerne, unser Konto zu überziehen. Wir leben davon, dass Gott uns nicht umgehend den Zahlungsbefehl ins Haus schickt. Und das Verrückte an der Sache ist noch, dass wir ihm das noch ankreiden. Ja, das Verhalten Gottes führt uns ja nicht in die Dankbarkeit. Es verführt zu falschen Rückschlüssen. Wir nehmen Gott nicht ernst wie einen Lehrer, der zu gutmütig ist. Der droht Strafen an und dann führt er sie nicht aus. Und bald lacht man über ihn. Solche Fehler macht die Liebe Gottes, wenn wir es vom menschlichen Standpunkt aus betrachten. Begreifen wir doch endlich, dass wir alle nicht verdient haben, hier im Frieden leben zu können und einen Gottesdienst hier zu halten. Ja, sehen wir doch dieser Tatsache einmal voll ins Gesicht. Der zweite, Barmherzigkeit, das überraschende Ende des Prozesses. Was sagt unser Text? Er wird nicht für immer hadern, noch ewiglich zornig bleiben. Was bedeutet denn eigentlich hadern? Komisches Wort, ne? Also vom Rechtsstreit ist hier die Rede, den Gott gegen uns führen muss. Der Psalmist sagt, dass Gott ihn irgendwann aufgeben wird. Wie ist das gemeint? Wird der Prozess verschleppt? Also, das wäre eine Notlösung, wenn keine Chance besteht, ihn zu gewinnen. Aber müssen wir mal sehen, Gott ist ja kein Amtsgericht. Ihn können wir nicht durch Verfahrentricks ausmanövrieren. Oder ist Gottes Stimmung wie die Zornesstimmung eines Menschen? Vom Zorn sagt man ja, dass er auch verrauchen kann. Aber Gott ist ja kein launhafter Despot. Also der Psalmist rechnet sich seine Aussage nicht an seinen religiösen fünf Fingern aus, sondern er lebt von der Offenbarung Gottes. Gott hat dem Volk Israel Verheißungen seiner Zuwendung und Fürsorge gegeben, an die man sich klammern kann. Da steht zum Beispiel in Hosea 11, Abvers 8, wie kann ich dich preisen, preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Mein Herz ist andern Sinnes, als meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin der Heilige unter euch und will nicht kommen zu vernichten. Ja, und dann läuft der Prozess ganz anders aus, als wir uns vorstellen konnten. Er wird nicht einfach niedergeschlagen, sondern dieser Prozess wird durchgeführt, und zwar mit aller rechtlichen Strenge. Es kommt mit einem rechtskräftigen Urteil zum Ende. Und dieses Urteil wird mit unheimlicher Konsequenz vollstreckt. Und genau das passiert am Kreuz Jesu auf Golgatha. Wie würden wir diesen Psalm beten? Jesus hat ihn uns gegeben. Wir gehören ja von Natur aus nicht zum Volk Israel, aber wir gehören zum Volk Gottes. Wir können den Psalm nicht anders verstehen, als dass wir Jesus Christus ansehen. Vergessen wir über aller Verherrlichung des Kreuzes als Symbol nicht, dass hier ein schreckliches Gericht des heiligen Gottes stellvertretend an dem unschuldigen Sohn vollstreckt wird. Das Kreuz ist eben kein Schmuckstück, sondern ein Zeichen der Schande und der Entehrung. Verflucht ist der, der am Holz hängt. Und der Prozess ist zu Ende. Der gegen mich stand. Und jetzt können wir mit Paulus nachsprechen, was er in 1. Thessalonicher 5,9 sagt. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern um die Rettung zu gewinnen durch unseren Herrn Jesus Christus. David hat das in der Ankündigung begriffen und eine Abschlachtzahlung bekommen. Und sein Lob ist überwältigend. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Ist uns das schon mal bewusst geworden? Wie leben wir nach Erfüllung dieses Psalms? Der dritte, Warnung vor falschen Schlussfolgerungen. Jetzt könnte ja so ein gefährlicher Gedanke sich bei uns einschleichen, ne? Bei so viel Lobpreis der Barmherzigkeit Gottes können doch wohl nur unbelehrbare Fanatiker glauben, dass ein Mensch ewig verloren gehen kann. Da brauchen wir uns nicht zu beunruhigen, noch viel weniger zu ändern. Und die Bibel sagt, Achtung vor gefährlichen Illusionen. Paulus gibt uns eine doppelte Klarheit. Römer 1,18: Gottes Zorn wird offenbar über alles gottlose Wesen der Menschen. Und Römer 2,3: Weißt du nicht, dass Gottes Güte zur Umkehr leitet? David gebraucht die Geduld Gottes nicht als Ausrede für seine Selbstrechtfertigung. Schaut mal, er hat seine Sünde bekannt. Er verdankt alles der Vergebung. Er staunt und lobt den Spielraum, den die göttliche Geduld uns lässt, damit wir umkehren. Gott will ernsthaft, dass keiner verloren geht. Und darum schickt er seinen Sohn ins Gericht. Wer meint, die Stellvertretung nicht annehmen zu brauchen, der bleibt eben unter dem Zorn Gottes. Die Tat, durch die Menschen verloren gehen, ist die Verschmähung der Liebe Gottes in Jesus Christus. Und jetzt komme ich zum zweiten Hauptpunkt, nämlich Gnade. Erstens, Gnade, völlige Überlegenheit. Wie verstehen wir den Ausdruck, Gott lässt seine Gnade über uns walten? Also walten ist ja kein gebräuchliches Wort, ne? Walten. Also, was uns da wohl einfällt, ist eher so verwalten, ne? Verwalten. Also mit verwalten, da verbinden wir alle Schwerfälligkeit eines Verwaltungsapparats mit Anträgen auf ein Antragsformular, sturen Beamten, die auf ihren Vorschriften sitzen und vor allen Dingen mit endlosen Wartezeiten jeder Art. Dabei steht im hebräischen Urtext ein sehr deutliches Wort. Es heißt Gabar und bedeutet stark sein, überlegen sein, siegen. Wie sieht denn die Überlegenheit, die Stärke, der Sieg der Gnade Gottes aus? Und David macht das an einem Bild klar. So hoch der Himmel über der Erde ist, also hier ist von dem Himmel die Rede, an die Wolken und die Flugzeuge sind. Hier ist der Ausdruck Himmel nicht im Sinn von der unsichtbaren Welt Gottes gemeint. Und es gibt kein Stück Erde, das nicht vom Himmel überdeckt ist. Ja, der Himmel ist nicht wie eine Decke, die zu kurz oder unter der man sich nicht richtig wärmen kann, die weder oben nicht reicht oder unten nicht, sondern wir leben, die Erde lebt von der Umhüllung durch das Weltall. Da hätten wir keine Existenz. Und genau so ist das mit der Gnade Gottes oder besser der Gunst Gottes. Sie ist unser Lebenselement, unser Existenzminimum. Vergebung regiert, sie lässt leben, sie reicht überall hin und sie ist doch so hoch überlegen, dass sie sozusagen von unserer Erde aus nicht verhindert und gestört werden kann. Es ist hier von der Gnade Gottes die Rede, die dann in Jesus Christus Gestalt gewonnen hat. Haben wir schon begriffen, dass allein Begnadigung und Geschenk Gottes unser Leben unabhängig macht? Paulus sagt deshalb in Römer 5, 17, dass wir durch die Gnade Jesu im Leben herrschen dürfen. Sieger sein können. Komische Kiste, ne? Haben wir noch gar nicht gewusst. Und viel schlimmer, haben wir noch gar nicht gelebt. Nichts braucht man zum überlegenen Leben so nötig wie die Gnade der Vergebung. Und wenn wir die nicht in Anspruch nehmen, gerät unser Leben unter die Räder. Wo wir im Augenblick auch stecken mögen, in den Widrigkeiten des Lebens, in Trauer, in Ungeduld, in Zweifel, in Nöten, die uns Sünde macht, die Vergebung erreicht uns in jedem Versteck und in jedem Gefängnis. Sie holt uns heraus und wir dürfen Sieger sein. Der zweite. Gnade, völlige Trennung von der Sünde. Sagt, denkt jetzt bloß nicht, ist der Kerl da vorne verrückt? Gibt's denn sowas? Also hört mal zu, ne? Sofern der Morgen, also der Sonnenaufgang vom Abend Sonnenuntergang ist, lässt er unsere Übertretung von uns entfernt sein. Ja, vielleicht wenden wir ein, Abend und Morgen ist ja nur 12 Stunden. Ist das so weit? Also hier geht es eigentlich um das grundsätzliche Getrenntsein. Abend und Morgen kommen nie zusammen. Sie holen einander nie ein. So, und eine solche völlig unaufhebbare Trennung von der Sünde bewirkt die Gnade Gottes. Das heißt, vom Römerbrief Kapitel 7 her, ich und meine vergebene Schuld, wir können nicht mehr zusammenkommen. Sie verfolgt mich. Na klar, haben wir jeden Tag mit zu tun. Aber sie kann mich nicht mehr einholen. Also nicht, weil ich schneller mit meinen Ausreden bin. Nicht, weil ich mich in der Vergesslichkeit verstecke. Sondern weil jemand trennend dazwischen steht. Ne? Paulus wusste, wie teuflisch schnell die Sünde der Vergangenheit hinter einem her sein kann. Aber dann fragt er in Römer 8 herausfordernd, wer will verdammen? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferstanden ist und ist zu Rechten Gottes. Und jetzt kommt's. Und vertritt uns. Und vertritt uns. Ja, und diese Tatsache ist grundlegend für unser Leben. Denn die unvergebene Schuld zersetzt uns, untergräbt uns, fesselt und lähmt uns. Sie vergiftet unser Denken und Handeln. Ne? Und normalerweise ist die Schuld ja tief in uns wirksam. Und nun darf uns jeder Tagesablauf, Morgen und Abend, verkündigen, dass Gottes Gnade den Todfeind völlig von uns trennt. Wir sind unerreichbar sicher vor ihm. Der dritte. Gnade, mitreißendes Lob. So wirkt die Gnade an denen, die Gott fürchten. David kann schon gar nicht mehr auf Abstand bleiben und reden. So lässt er unsere Übertretung von uns sein. Und da fasst David die Beter und Hörer zusammen. Er vereinnahmt uns. Und da kann man ja sagen, halt. Also, pass mal auf, geht das so schnell? Gilt das mir? Wir können uns doch nicht einfach von so einer Stimmung mitreißen lassen. Also David will nicht so oberflächlich stimmungsmäßig beeinflussen. Dies gilt allein denen, die Gott fürchten. Ja? Das gilt allein denen, die vor Gott fürchten, die vor seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit erschrecken, die Sünde Sünde nennen, die wissen, wie tödlich sie bedroht sind, die unter der dauernden Verfolgung durch die anklagende Schuld leiden, die aber auch die suchende und rettende Liebe des Gekreuzigten in Ehrfurcht annehmen, die fürchten ihn, die fürchten ihn. Ja, wir wollen uns mitreißen lassen zu diesem Lob der Gnade Gottes. Wir erleben doch allzu oft, wie Todesströmungen uns in den Sog ziehen, wie Sturzfluten kommen, Niedergeschlagenheit, der Hass, die Bitterkeit, die Gier über uns. Und hier sollen wir endlich einmal zum Guten vereinnahmt werden, angesteckt vom Lob der Gnade Gottes, dass wir aus der Fülle Gottes heraus an einer sieghaften Überlegenheit teilnehmen können und teilhaben dürfen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen. Ich bete. Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort. Ja, wir Leute sind komische Leute, auch als Christen. Wir jammern und klagen über unsere Unbedürftigkeit. Wir zanken uns mit dir. Wir wollen irgendwas haben, bekommen es nicht. Ja, und du hast uns heute Morgen gezeigt, was Sache ist. Barmherzigkeit und Gnade ist das Existenzminimum. Schenk uns, dass wir uns darauf besinnen. Barmherzigkeit und Gnade. Ohne das sind wir aufgeschmissen. Ohne das haben wir dich nicht. Und ich danke dir, dass du uns Mut machst, dass wir unser Leben ganz an dich abgeben, dass wir uns deiner Gnade und Barmherzigkeit unterstellen, dass wir wirklich wissen, nur du alleine bringst uns zum Ziel. Und zwar nicht in einer Glücksphase, sondern in allen Phasen unseres Lebens, egal was es sein mag. Und dafür danke ich dir. Amen.